Du bist die Quelle des Lebens. In dir ist die Fülle, Herr Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir für diesen Abend und wir preisen für deine Gegenwart, dass du bei uns bist und dass wir heute zur Quelle des Lebens kommen dürfen und wir dürfen schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Herzlich eingeladen zu diesem Thema, ein bisschen komisches Thema. Bist du ein Besitzer oder ein Besessener? Besitzt du oder wirst du besessen? Wirst du verwaltet? Lebst du oder wirst du gelebt? Das ist eigentlich die Frage besser. Also Besitzende oder Besessene. Aber wir werden über Besessenheit auch einiges sagen, weil Menschen, die gelebt werden, die sind besessen von einem fremden Geist. Die sind in einem fremden Joch eingespannt. So, die Mächte, Dämonen, Fürsten und Gewalten, die möchten Macht über uns bekommen. Sie üben durch alles Mögliche, durch Medien, durch Medikamente, alles Mögliche, Meinungsmache, alles und so weiter. Die versuchen Macht auszuüben, uns krank zu machen, uns schlapp zu machen. Und dann, wenn du schlapp bist, wenn du krank bist, wenn du erschöpft bist, wenn du nicht richtig geschlafen hast, nicht ausgeschlafen bist, dann ist auch der Tag schon gelaufen. So, nur nebenbei, jetzt lade ich ganz herzlich ein für die Gottesdienste für morgen. Ruf nicht die Geister. Die Geister, die du rufst, mit denen du dich beschäftigst. Gedanken, die du denkst. Schon Gedanken sind Gebete. Wir beten ja auch manchmal so im Stillen. Und diese Gebete hört Gott und diese Gebete hört auch der Teufel. Wenn wir falsch beten, falsch denken. Wir sagen, die Gedanken sind frei für uns Menschen, aber nicht für die Geister, für die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt passt ganz genau, was du denkst und versucht, deine Gedanken zu manipulieren und deine Gedanken zu beeinflussen. Das versuchen also die Mächte dieser Welt auf alle möglichen Art und Weise. Habe ich ja gesagt, Meinungsmacher, Medien und dergleichen. Dann am Sonntag, 10 Uhr, höhere unaussprechliche Dinge. Wir werden von dem geprägt und von dem geformt, was wir hören. Höre unaussprechliche Dinge. Deshalb, der Glaube kommt nicht vom Sehen. Du kannst viel sehen, Tote stehen auf, Kranke werden gesund, Lahme laufen und so weiter. Da wirst du nicht gläubig. Du musst hören. Wer da hört, der kann erst glauben. Und kann der Glaube aktiv werden. Denn der Glaube, der Geist Gottes kommt über die Ohren, nicht über die Augen. Die Augen sind verblendet, betrübt von Satan. Es ist schön anzusehen. Der Satan begann die Versuchung mit Augen. Und deshalb, hören ist das, was Gott will. Höre sein Wort. Besitzer oder Besessener sein. Was willst du sein? Willst du, dass dich jemand reitet, dich jemand treibt, dich jemand jagt, dich jemand manipuliert? Oder willst du es selber treiben, jagen und manipulieren? Also du hast es in der Hand. Entweder gejagt werden oder ein Jäger sein. Der Teufel versucht, uns zu Besitzer zu machen, aber auf seine Art und Weise, durch Geiz, durch Habgier und so weiter, versucht uns zu beherrschen. Das musst du haben. Das ist schon, also dieses Besitz ergreifen. Und ich werde hier versuchen, wir müssen von Gott her manipuliert sein, von Gott geleitet sein, von Gott geprägt sein, von Gott geführt sein. Und wenn Gott uns den Auftrag gibt, dann ist es okay. Aber wenn der Satan uns den Auftrag gibt, unsere Gefühle, unsere Gedanken den Auftrag geben, also das müsstest du auch haben. Die Werbung, die manipuliert sehr stark. Das kannst du haben und das kannst du haben. Aber du musst mit deinem Euro bezahlen oder mit deinem Leben. So, lasst uns nur noch ein paar Gedanken zwischendurch noch hineinnehmen. Ein Reicher kommt nicht im Himmel, weil er reich ist, und ein Armer kommt auch nicht in den Himmel, weil er arm ist. Weißt du, das Äußere, das Materielle macht nicht aus. Wir sind geistlich und so weiter. Auch nicht der Kluge oder der Dumme kommt extra im Himmel. Da gibt es keinen Himmel für die Klugen und für die Dummen. Im Gegenteil, sogar das, was töricht ist, das hat sich Gott erwählt. Weißt du, die Abstammung bringt uns auch nicht ins Reich Gottes. Besitzen und besessen sein. Also wir denken manchmal, ja, ich habe eine gute, tolle Abstammung, tolle Ausbildung, tolle Gemeinde. All das hilft uns nicht weiter. Wir denken, wir besitzen und besitzen doch nicht. Und wie besitzen wir richtig? Der Teufel möchte eines in unserem Leben erreichen, dass der Thron in unserem Leben falsch besetzt ist. Dass durch Materialismus der Thron unseres Herzens besetzt ist. Und nicht einmal das, sondern dass wir auf dem Thron sitzen. Du bist groß. Und weißt du, wenn wir sagen, du bist groß, du musst auch sagen, wer dieser Große ist. der Herr ist groß und so weiter. Du bist groß, das kann dein Ich sein, dein Ego, deine Einbildung. Der Auferstandene ist es, der in uns regieren sollte und auf den Thron des Lebens kommen sollte. Nicht irgendjemand und nicht einmal ich selbst. Und wir sind unter dem Fluch des Gesetzes. Der Mensch ist vergänglich. Und deshalb, alles, was du auf den Thron deines Lebens setzt und sagst, das ist mir wichtig, das vergeht. Alles Wichtige auf dieser Welt ist vergänglich, in aller Liebe. Egal, was du als erstes nimmst, deshalb heißt es in der Bibel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das sind unsichtbare Dinge, göttliche Dinge, himmlische Dinge, ewige Dinge. Alles andere ist nur Blendwerk und Bluff. Alles vergeht. Das schönste Bauwerk zerfällt eines Tages, zerbröckelt. Und dann, was bleibt zurück? Schau diese ganzen Burgruinen, Schlossruinen und so weiter, die ganzen Paläste. Es zurückbleibt nur der Geruch des Todes. Hier hat mal jemand gelebt. Und wir haben sie wohl gelebt. Und was zurückbleibt, sind Dämonen, sind die Geister. Deshalb ist der Charles, der englische Kronprinz, der ist mal, als wir in England waren zu der Zeit, ist er mit Kassettengerät durch die Gegend gelaufen, in die Schlösser. Er wollte Geister einfangen. Auf Geisterjagd. Weil er dachte, und die denken, viele Leute denken, und die haben nicht einmal Unrecht, in diesen Schlössern, in diesen Gemäuern wohnen nicht nur Eulen, sondern auch Dämonen. Auch Dämonen. Und was zurückgeblieben ist von diesen ganzen Palästen, Prachtbauten, Burgen, Schlössern, Reiche und dergleichen, ist nichts anderes als Dämonen übrig geblieben. Die Dämonen. Und die versuchen zu beherrschen. Was wir heute in diesen Tagen, 6000-jährige Menschheitsgeschichte, was wir eine Geschichte haben, was alles, die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, die Assyrer, die Römer, die Germanen, die Kelten, die haben alles was zurückgelassen. Und diese Mächte versuchen uns zu kontrollieren. Von jedem bleibt irgendwo was zurück. Und wir fangen diese Geister ein. Und wir wundern uns, dass heutzutage so vieles komisch vorkommt, aber das ist nur wieder auferstanden, wieder erweckt worden durch irgendjemand, die Druiden, die Juden, die ganzen Kulturen, die untergegangen sind, die kommen wieder hoch. Geister sind zurückgeblieben, ihre Lehren, ihre Philosophie, ihre Theologie, ihre Ansichten, ihre Meinungen, ihre Gefühle, ihr ganzer Dreck, diese Dämonen. Und deshalb, Dämonen sind Geister ohne Behausung. Die haben ihre Behausung verlassen, die haben nichts. Die sind nur Ruinen und die hausen nicht mehr in Ruinen, sie suchen jetzt menschliche Ruinen zu finden. Menschliche Wracks, und das ist erstaunlich, Menschen, die schwach sind, die krank sind, die Nöte haben, die Probleme haben, zu denen versuchen diese Mächte einzuziehen, die leer sind. Wenn ich daran denke, die ganzen Reiche, die vergangen sind, die Reiche der Inkas, der Mayas und so weiter, sind sogar weit weg, aber diese Mächte versuchen auf uns Kontrolle auszuüben. Deshalb bist du ein Besitzer oder ein Besessener. Können die Mächte dich beherrschen? Du sagst, nein, ich bin immun. Aber von Haus aus haben wir keine Widerstandskraft. Von Haus aus sind wir schwach und elend. Denn wir sind in diese Welt geboren, hineingeworfen, also friss oder krepier. Es sei denn, wir begegnen Gott und dem Heiligen Geist und wir bekommen innere Stärke, Widerstandskraft. Dann können wir sagen, nein, danke, ich möchte nur das, was ich für richtig halte, was ich für richtig denke. Alle unterliegen dieser Verwesung, diese Mächte, aber die wollen ihren Geist nicht aufgeben. Verstehst? Steine sind zerbrochen, Körper sind zerfallen, Reiche sind untergegangen, aber die Worte, die Gedanken der Philosophen, der Lehrer, ob das nun ein alter Buddha ist oder ein Mohammed ist oder ein Konfuzius ist, diese Gedanken leben weiter. Und die versuchen, sich über uns mächtig zu machen, uns zu kontrollieren, unsere Gedanken bestimmen. Und wenn wir so diese Völker angucken, was sie alles gemacht haben, das war alles nur Hasche nach Wind. Und dieser Wind, da flattert weiter. Die Chinesen, die Hunnen. Denk nur mal an die Geschichte, was alles über diese Welt gegangen ist. Und alles hat Spuren zurückgelassen. Die Bibel sagt, wir nehmen nichts mit. Und weil wir nichts mitnehmen, das bleibt hier. Das, was der Mensch aufgebaut hat, diese ganzen Eindrücke, was er weitergegeben hat von Generation zu Generation. Was glaubst du nur, was wir alles so weiter vererbt haben an unsere Kinder und Kindeskinder und noch vererben werden? Wir gehen von dieser Erde, nehmen nichts mit. Dort im Himmel brauchen wir diese Dinge nicht oder im Jenseits. Aber das bleibt hier. Doch nicht nur das, auch das Böse bleibt hier. Nicht alles war schlecht, was die Völker gemacht haben. Ich möchte auch ganz klar sagen, auch was die Deutschen gemacht haben, was Hitler gemacht hat, nicht alles war schlecht. Da gab es Eintopf, da gab es Volkswagen, da gab es so viele positive Dinge. Sie haben Autobahn gebaut und Sauerkraut hat es gegeben. Es war nicht alles schlecht, aber es gab auch sehr vieles Negative. Und was ist zurückgeblieben, was man zurückbehält, ist das Negative. Denk an die Römer, denk an die Amerikaner, als die Amerika eingenommen haben, die ersten Siedler, was haben sie mit den Indianern gemacht? Jedes Volk hat Dreck am Stecken. So, aber was bleibt zurück? Das Böse. Und Schuld bleibt Schuld. Bis in Ewigkeit, bis also der Mensch die Vergebung bekommt oder von Gott gerichtet wird. Es bleibt Schuld erhalten. Der Teufel hat die Menschheit vergiftet mit negativen Gedanken, Hassgedanken, was jetzt in Palästina unten geschieht. Weißt du, die Nachrichten sagen schon, beide Parteien sind stur, wollen nicht miteinander sprechen. Beide, der eine wie der anderen, sind stur, sind festgefahren. Aber woher kommt das? Die Sturheit kommt aus dem Herzen. Zurück bleibt das Böse. Was glaubst du, wie viel Hass dort in dem Nahen Osten sich jetzt ausstaut, wenn das einmal explodiert, dieser Hass? Besitzer oder Besetzter? Man kann frei sein, man kann doch stur sein, doch voller Hass sein, bösartig. So, man sieht schon in den kleinsten Kinderherzen, da ist die Wurzel des Bösen schon da. Und fragt mal, wo kommt das? Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse. Und wenn so ein Baby zur Welt kommt, aus dem kann ein Heiliger und ein Verbrecher werden. Beides. Die Hand, die in Braunau damals so einen Jungen geschaukelt hat, der hat nicht gewusst, dass aus diesem Mal ein Massenmörder wird, Adolf Hitler. Verstehst? Keiner weiß das, was aus einem werden kann. Und nur durch bestimmte Ereignisse im Leben, was man erlebt hat, Frust, was man nicht verarbeitet hat. Also uns können Geister besitzen und in Besitz nehmen. Frust ist etwas, was einen kaputt machen kann. Du bist frustriert über die Gesellschaft. Weißt du, ich habe gelernt, ich habe studiert, ich habe alles gemacht und ich habe doch keine Arbeit gekriegt. Frust. Und die, die nichts tun, die werden auch dafür bezahlt. Frust. Wenn du die Ungerechtigkeit siehst und die Bibel sagt, die Liebe wird bei vielen erkalten und Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und wirst frustriert sein. Wie wird man mit diesen Dingen fertig? Nichts und niemand kann dich beherrschen, das möchte ich auch vorne wegstellen, es sei denn, du erlaubst, wenn du der Frust erlaubst, dich zu beherrschen. Guck mal, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel geleistet, ich habe so schwer gearbeitet. Und was ist geblieben? Nichts. Wie gewonnen, so zerronnen. Frust. Aber ich kann sagen, gut, danke, ihr habt trotzdem schöne Tage gehabt, ich habe das Leben genossen, das Beste aus meinem Leben gemacht, was bis jetzt ist. Und was nicht ist, das übergebe ich Gott, gebe ich ihm ab und überlasse ich ihm. So, niemand kann dich beherrschen, es sei denn, du erlaubst, dass es dich beherrscht. Krankheit kann dich nicht beherrschen. Da muss nur einer in der Gemeinde anfangen zu husten. Verstehst du, da hustet bald die ganze Gemeinde. Verstehst du, das steckt an, Grippe steckt an. Oder du sagst, nee, warum muss ich mitmachen? Besitzer und Besetzer und Besessener sein. Weißt du, es sei denn, du erlaubst, Mächte in deinem Leben zu herrschen. Luther hat einmal gesagt, der Mensch ist ein Wesen, um das sich Gott und der Teufel streiten. Gott und der Teufel streiten sich um den Menschen. Also du kannst Heiliger und Verbrecher werden. Je nachdem, wem du überlässt. Überlässt du dem Bösen die Herrschaft in deinem Leben? Hass, Neid, Ablehnung, Sturheit, wie jetzt die Leute in Palästina, die eine Seite wie die andere. Die lassen sich nicht miteinander reden. Ich will mit ihnen nichts zu tun, das sind Verbrecher. So, wenn wir die Menschen hassen, wir werden nie Frieden schaffen können. Nicht, weißt du, Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn, am Schluss laufen die alle ohne Zähne und ohne Augen. Also, Heiliger oder Verbrecher, zu beidem ist der Mensch fähig, hat die Möglichkeit. Aus einem kann ein edelster Mensch werden und aus dem anderen kann ein Sünder werden, ein elender Sünder sogar. So ein Edler und ein Elender, beides kann aus einem werden. Das Gesetz bekam Moses und als er dann runterkam zu den Israeliten damals, hat er gesehen, die haben so gegrölt, Tor, Tor, Tor. Verstehst du, und was war's? Die tanzen um das goldene Kalb. Und die Gesetze, die Gott selber geschrieben hat, mit seinem Finger, diese Gesetze zerschlug er. Und das hat der Mensch nicht mehr mitbekommen. Jetzt musste Moses selber diese Gesetze schreiben. und aufschreiben. Die Tafeln des Gesetzes. Ich kann es nachlesen, diese Stelle hier in 2. Mose 32 von Vers 15 bis 20. Moses wandte sich hin, stieg vom Berg und hatte diese zwei Tafeln in der Hand. Mit denen kam er herunter. Die Tafeln des Gesetzes waren beschrieben von beiden Seiten. Gott hat seine Botschaft darüber gegeben. Und dann, was ist das für ein Kriegsgeschrei im Lager der Israeliten? Was ist das für ein Kriegsgeschrei? Und Josua sagte, das ist kein Kriegsgeschrei wie bei einem Sieg. Es ist auch kein Geschrei von einer Niederlage. Es ist ein Tanz. Und Mose sagt, haut ab, Schluss. Und du siehst, was der Zorn Moses getan hat. Er hätte es vergeben können, aber nein, die Heiligkeit. Du siehst also, wer besitzt uns? Wenn wir nicht gereinigt, gewaschen sind, wir können bei Gott mal gewesen sein, sogar die Gesetzestafel runtertragen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt kommen wir runter, geht uns der Gaul durch und zerklopfen. Du siehst also, der Mensch, solange er nicht geheiligt, gereinigt ist, ist er besessen. Moses ist mehrmals in dieser Situation hineingeraten. Anstatt da zu reden, ist er so wütend auf die Israeliten und schlägt zum Felsen. Das erste Mal hat es funktioniert, weil Gott es so befohlen hat. Aber das zweite Mal hat Gott nicht befohlen. Das war sein eigenes Ich. Unser Ich macht nur Dummheiten. Unser fleischliches Ich. Und deshalb, dieser Dämon in uns. Und ich predige, der Teufel ist nicht irgendwo in der Luft. Nein, der ist in uns. In dir und in mir, in jedem von uns. Und du kannst in einem Moment sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und 5 Minuten später, Satan hinter mir. Der gleiche Petrus. Der gleiche Petrus. So, was ist das für ein Gebrüll und für ein Geschrei? Es ist ein Geschrei wie ein Tanz. Und als Moses nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, brannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unter dem Berg und nahm das Kalb und zerschmetterte sie und ließ das Feuer im Feuer zerschmelzen. Du siehst also, wie zornig war. Heiliger Zorn. Aber die Frage ist, gibt es einen heiligen Zorn? Ja, um des Herrn willen. Weißt du, wir müssen sehr vorsichtig sein. Manche Fanatiker, ich denke nur die Zeit der Inquisition, die Kreuzzüge, wir müssen Jerusalem befreien aus der Hand der Ungläubigen. Heiliger Zorn, es zahlt sich nicht immer aus und ist nicht immer heilig. Es sei denn, Gott hat es geheiligt. Und Gott hat es wirklich heilig in unseren Herzen gute Gedanken gegeben, dass wir zornig sind und wir sollen zornig sein. Ich sage dir auch, was wir zornig sein sollen. Auf den Teufel, auf die Sünde, auf die Ungerechtigkeit, auf die Lieblosigkeit. Auf die sollen wir wütend sein, aber nicht auf Menschen. Nicht auf Menschen. So, später musste Moses alles wieder selber aufschreiben. Hat alles zu Pulver gemacht. Und seitdem leiden wir darunter, weil Moses nicht geduldig war, nicht liebevoll war. Heilige Eifer für den Herrn. Nein, Gott will, dass wir klein, menschlich werden. Also wir können uns mit unserem alten Wesen für so viel kaputt machen. Gottes eigene Handarbeit. Er hat es geschrieben. So viel Mühe hat er sich gemacht, um diese Tontafeln zu machen. Und da klopft der Mann. Anstatt es hinzulegen auf die Seite und sagen, Herr, bitte, die sind noch nicht so reif. Die sind noch nicht so weit damit, dass sie dein Gesetz bekommen. Das gebe ich später, das rücke ich gar nicht raus. Aber nein, er vernichtet. Und es war so schwer, diese Sache wieder herzustellen. Und was er aufgeschrieben hat, der hat noch seinen Senf dazu gegeben. Glaub mir das. Denn das macht er aus dem Gedächtnis. 40 Tage war er da oben und jetzt und so weiter. Und das jüdische Gesetz zeigt den Menschen die Schlechtigkeit des Menschen. Du kannst das ganze Gesetz nehmen, wo du willst, zeigt die Schlechtigkeit des Menschen, seine Verlorenheit, den Fluch. Beides lege ich euch vor, den Segen und den Fluch. Aber den Fluch macht er noch mehr intensiver, was alles so kommt nacheinander. Es war nicht mehr das Konzept Gottes, sondern das, was jetzt Moses niederschreibt, ist ein Konzept der Selbsterlösung. Du sollst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht, du sollst und du sollst nicht. Also es war ein Gesetz der Selbsterlösung plötzlich. Wie alle anderen Religionen auch. Ich denke nur, diese ganzen unzähligen Tieropfern und Menschenopfern, was die Völker gebracht haben und so weiter. Und deshalb musste Jesus kommen, um einfach von diesem ganzen, von der ganzen Theorie der Selbsterlösung zu befreien. Besitzer oder besetzt. Das ist meine Botschaft. Also, dass die ganze Opferei aufhört, dass wir endlich mal, dass die Natur mal Frieden bekommt. Ein Opfer, ein für alle Mal. Jesus Christus. Und Jesus hat gezeigt, guck mal, was ihr macht mit eurer Selbsterlösungsreligion, mit eurem Eifer Ihr kreuzigt sogar den Sohn Gottes. Jesus verwarf die ganze jüdische Selbsterlösungsreligion, das, was der Moses da aufgeschrieben hatte. Er tat alles, und das ist erstaunlich, er tat alles, was die Juden verboten hatten zu der Zeit. Den Sabbat, ganz besonders hat er den Sabbat gebrochen. Dann er hat sich nicht die Hände gewaschen. Und das ist immer wieder führt zu Problemen und Spannungen. Und guck mal, seine Jünger ohne Hände waschen gehen zu Tisch und das ganz bewusst. Oder die Feierlichkeiten. Der hat sich nicht nach dem jüdischen Kalender gerichtet, hat einen anderen Kalender gehabt. Wahrscheinlich den Kalender der Essener. Oder er geht dann zu den Samaritern. Er war frei. Er war nicht belastet, besessen vom Gesetz. Und viele Menschen sind gesetzlich und vom Gesetz besessen. Das darf ich nicht, das kann ich nicht, das ist verboten. Und wenn du dann anguckst, was alles verboten ist, du solltest lieber angucken, was ist geboten, was ist erlaubt, was will Gott. Aber hier, Jesus hat einfach genau so ein Gegenpol gesetzt, als Alternativzeichen. Schau, die Samariter, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, was ich da bei den Samaritern sehe. Und er demonstrierte, was Liebe ist, bei den Aussätzigen, bei den Armen, was bei Gott wirklich ankommt, den Jüngern wäscht er die Füße. Und das soll ein Prophet sein, der demütigt sich. Er hat niemand verdammt, unser Herr Jesus Christus. Und das ist, ob du vom Gesetz besessen bist, das kann auch geistiger Besitz sein. Es gibt materiellen Besitz und geistigen Besitz. Und wir haben so viel im Hinterkopf von unseren Vorfahren und Ahnen und den ganzen Kulturen, von den Germanen, von den Römern, von den, was weiß ich, was alles über diese Lande gegangen ist, wo wir alle herkommen. Wir haben so viel und wir sind so belastet. Das ist Besessenheit. Belastet, indem wir, also nein, das darf nicht sein. Aber was hat der Herr Jesus gemacht? Er hat Menschen nicht bestraft, im Gegenteil, er hat sie freigelassen. Die Ehebrecherin sollte gesteinigt werden. Die Pharisäer, und die haben die Frau hergeschleppt, wegen so einfachem belanglosen Vergehen. Die ist des Todes schuldig. Aber wo ist der Mann? Verstehst du? Wo ist der Mann? Aber die Frau hat man hergeschleppt und er verfluchte sie nicht. Und sagt, Frau, wo sind deine Verkläger? Er hat nämlich jedem die Sünde vorgehalten. Man sagte, Leute, jeder Dreck am Stecken. Das war, was er im Sand geschrieben hat. Lügner, Faulenzer, Schmarotzer, Müßiggänger. Was die Pharisäer als Schriftgelehrten alle waren miteinander, die ihr Leben verpasst haben. Er vergab den Menschen die Sünden. Jesus war sehr menschlich. Ich find ganz toll den Herrn Jesus. Ich finde ganz toll. Er war richtig menschlich. Er war nicht so hartherzig wie die Rabbiner, die den Leuten das Leben zur Hölle gemacht hat. Deshalb sagt er in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen sind. Er spricht im Blick auf die Gesetzesleute, die den Leuten Lasten auflegen, die selbst nicht einmal tragen wollen und können. In der Bibel heißt es einmal, sie verschließen anderen den Himmel und selber gehen sie auch nicht rein und können auch nicht rein. Deshalb kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken. Niemand hat ein Recht, und deshalb jetzt will ich ein bisschen zu dem Thema kommen, Besessen oder Besitzer. Niemand hat ein Recht, dir Lasten aufzulegen. Menschen schon gar nicht. Wenn Gott dir eine Last auflegt, dann hilft er dir auch tragen. Menschen legen dir die Last auf und die helfen dir nicht das Tragen. Die bedauern dich danach her und bemitleiden nach der Arme. Aber Gott legt uns die Last auf und dann sagt er, ich helfe dir, komm, dass du ganz spielend die Sache erledigst. Niemand hat ein Recht, auch nicht die Rabbis, dir eine Last aufzulegen. Im Gegenteil, unser Auftrag ist, den Menschen zu befreien von diesem Joch, sie zu lösen von den Gebundenheiten. Und das, was wir hier auf Erden binden, ist auch im Himmel gebunden. Da bist du frei, Besessen oder Besitzer. Besitzt du die Freiheit? Du hast das Recht, frei zu sein, ohne Verdammnis. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Dich hat auch niemand ein Recht zu verurteilen und zu beurteilen. Also du bist ein Heiliger und du nicht. Niemand hat ein Recht, irgendwie etwas über dein Leben zu sagen, denn Gott ist allein der Richter. Und so viele Menschen sind belastet und besessen von irgendwelchen Verdammnissen, Verfluchungen, Verwünschungen. Meine Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches in ihm, an ihm. Wir sind erlöst, wir sind neue Schöpfung, neue Menschen. Die Ehebrecherin wurde nicht gesteinigt und auch nicht umgebracht. Aber bei den Juden wäre das passiert. So viele Menschen stehen unter einem psychischen Druck, besessen, belastet. Psychischer Druck, schlechtes Gewissen. Das alles kriegst du nur vom Gesetz. Weißt du, wo kein Gesetz ist, da kriegst du auch kein schlechtes Gewissen. Und Jesus ist das Gesetzeserfüllung. Weißt du, wir übertreten alle das Gesetz. Ich bin jetzt bei mir in der Kastanienallee, wo ich wohne. Ich fahre wirklich vorsichtig. Aber gestern bin ich erwischt worden, bin zu schnell gefahren. Und gleich 15 Kilometer. Verstehst du dann? Plötzlich blieb, siehst das rote Licht, die warme Lampe. Ja. Und ich fahre sonst immer vor. Da ist nur 30 Zone. Verstehst du? Und jeder macht einen Fehler. Und was habe ich gedacht, jetzt könnte ich mich ärgern, ich bin gemütlich weitergefahren. Weißt du, wir machen Fehler, wir fahren zu schnell, wir fahren zu langsam. Weißt du, Leute sollen auch bestraft werden, wenn sie zu langsam fahren. Nicht nur, wenn sie zu schnell fahren. Gesetzesübertreter. Aber nein, wir werden nur für Fehler, da kommen nachher und kassieren die Leute und wollen etwas von einem haben. Dieser psychische Druck, Geschwister, ist so wichtig. Ich bin ein Verbrecher. Bin zu schnell gefahren. Verstehst du schon? In so kleinen Sachen fängt es an. Das Pharisäertum, das Schriftgelehrtentum. Weißt du, diese ganzen Bibelverse so zusammengebraut, was sie zusammen gemacht haben, in ihrem Talmud, die ganze babylonische Weisheit, all das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Der hat Gott gelästert. Obwohl der Einzige, der wirklich den Willen Gottes tun wollte und getan hat, war der Herr Jesus Christus. Aber das war denen vollkommen egal. Er hat nicht nach unserem Gesetz gehandelt. Deshalb frag dich, nach welchem Gesetz handelst du? Unter welchem Gesetz bist du? Geschwister, seit Golgatha sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir leben unter der Gnade. Und wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Wir haben einen hohen Priester, der kann mit uns mitfühlen. Der Herr Jesus kann wunderbar mitfühlen mit uns. So. Alles andere sind Dämonen für mich, die einem dann schlechtes Gewissen einreden und gleich mit einem Strafzettel kommen und gleich einen verpfänden wollen. Das Problem bei den meisten Leuten ist Kopf. Eigentlich, sie werden vom Kopf beherrscht und deshalb besessen. Vom Kopf, von den Gedanken, ich habe etwas falsch gemacht. Mir kann es nicht vergeben werden. Also, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel, so wie der verlorene Sohn. Aber der Vater ist ganz anders, der Vater denkt anders. Der Vater hat ganz andere Maßstäbe. Besessen von der Angst. Dein kleines Herz wird so schnell unterdrückt, so schnell belastet. Jesus hat uns Liebe weitergegeben und gesagt, so sehr liebe ich dich. Ich vergebe dir deine Sünden. Ich rechne deine Sünden nicht an. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Fahr nächstes Mal 30. Verstehst? Fahr nächstes Mal anständig. Nur als Beispiel. Jesus hat mit dem Herzen gedacht, mit dem Herzen gehandelt, nicht mit dem Kopf. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, am Sabbat, da fällt ein Tier ins Loch, das wird gerettet, auch am Sabbat. Denn das hätte der Jude gemacht, aber einen Menschen am Sabbat zu heilen, das war Sünde. So, wenn man mit dem Herzen handelt, das war, wer und was besitzt uns? Das Herz oder ein Geist, ein Dämon vom Kopf her, dass man alles rationell denkt, alles gleich rationell lösen will. Die Religionen wollen immer nur verstehen und Gott verständlich machen, aber Gott ist unfassbar. Und das kannst du nur mit dem Herzen glauben und sagen, wunderbarer Vater, aber lieber Vater. Gott braucht man nicht zu verstehen, Gott kann man erleben. Und deshalb ganz individuell, dein Besitz, mein Erbteil bist du Gott, mein Leben bist du. Du bist meine Quelle, du bist meine Freude, du bist alles für mich. Weißt du, das ist etwas Versöhnliches, was man in sich hat. Gott wird erlebt und ausgelebt. Und zwar durch dich und in dir. Jesus hat das ganze damalige Rechtssystem, auch das römische Rechtssystem, alles überhaupt auf und geworfen. Pilatus, du wirst richtig urteilen, aber du weißt nicht mal, was die Wahrheit ist. Du hast gar nicht geprüft die Sache. Du hast gar nicht untersucht. Was ist die Wahrheit? Und dann lesen wir die Bergpredigt. Aber die Bergpredigt kann kein Mensch ausleben ohne den Heiligen Geist. So, Gott wurde uns durch Jesus nahegebracht, Gott Vater. Gott ist ein Vater. Und er sagt so, wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Ihr seid mehr als die Lilie oder der Spatz. Die Welt mag dich verdammen oder dich einstufen, in eine Schablone, in eine Kategorie, in eine Box reinpressen. Und das wollen sie ganz schnell, auch die ganzen Gemeinden hin und her. Die wollen, also das ist jetzt ein Pfingstler, das ist ein Charismatiker, das ist ein Baptist, das ist ein Methodist, weil er methodisch vorgeht, damals zumindest. So, das sind Freikirchler. Wir sind Kinder Gottes und nicht irgendwelche Sorte da und irgendjemand. Die Welt will uns irgendwie einzwingen, ja, das sind die und die Leute, die benehmen sich so und so. Aber du musst fragen, warum benimmt er sich so und so? Der benimmt sich vielleicht anders, weil er Gott von ganzem Herzen liebt. Stell dir mal vor, der ist so begeistert, dass er für Gott Purzelbäume schlägt. So wie der eine, wenn er Tor geschossen hat, sich überschlägt. Verstehst? Das sollten Christen auch mal probieren, ob das so geht. Durch Halleluja und dann pssst. Aber das kannst du nur, wenn du sehr elastisch bist. Dehnbar, beweglich, flexibel. Christen sind Menschen, die einfach mit Christus leben. Ganz einfach. Sie lassen sich nicht täuschen, irritieren oder sich was vormachen, auch wenn man sie missbraucht. Ja gut, sie stehen wieder auf und machen wieder weiter. Sie lassen sich auch manchmal ausnützen, das stimmt. Christen sind manchmal sehr naiv. Die denken, aus Liebe muss ich alles tun. Nein, du musst nicht aus Liebe was tun. Ich werde morgen an diesem Thema ein bisschen mehr arbeiten. Weißt du, der Heilige Geist muss uns sagen, was wir tun sollen, was wir sagen sollen, wem wir was geben sollen, wie wir reagieren sollen. Alles andere ist Blödsinn. Wenn du nur etwas von dir aus tust, ist vom Teufel. Ich gebe dir 10 Euro, verstehst du? Und du hast keine Not. Ja, kannst gebrauchen, ich weiß. Was? Die Not ist da, vielleicht ein Bedürfnis ist da. Aber Gott muss mir sagen, warum, was ich tun soll. Verstehst du? Ist so wichtig, Geschwister. Sonst werden wir von bösen Geistern geleitet. In aller Liebe. Auch wenn wir Liebe haben und den Menschen helfen möchten. Verstehst du? Jetzt auf dem Leopoldplatz da Euroscheine zu verteilen. Aber das ist nicht Liebe. Gott muss mir speziell zeigen, er muss mir ein Rema geben, ein Kairos, eine richtige Zeit, den richtigen Zeitpunkt, die richtige Person, mich zu der richtigen Person führen. Wenn ich nach Gesetz handle, und jetzt ist das Problem, wenn ich nach dem Gesetz handle, werde ich ja Probleme kriegen mit mir selber. Plötzlich bin ich pleite. Verausgabe mich. Und das ist das Problem, besessen oder Besitzer. Das ist das Problem. So viele Menschen verausgaben sich, weil sie Dinge tun, die Gott ihnen nicht geboten hat, die ihnen nicht befohlen hat. Beten sie stundenlang und Gott hat nicht gesagt. Der hat nicht einmal gesagt, du sollst 5 Minuten beten. Und sie haben das nicht verstanden. Aber ich muss stundenlang in Sprachen beten, bis mir der Kopf brummt. Oder ich muss jetzt gehen und missionieren, die halbe Welt bekehren. Aber zuerst mal muss ich mich selbst zuerst mal richtig bekehren, womöglich. Denn die meisten Leute haben selber so viel Dreck am Stecken, dass sie zuerst mal vor die eigene Haustür kehren müssen, bevor sie woanders hingehen. Ich bin nicht überzeugt, dass man sofort gleich in die ganze Welt gehen muss. Zuerst muss man selber Ruhe in Gott finden, Frieden in Gott finden und klar mit sich selber kommen. So. Aber Jesus ist für die ganzen gesetzlichen Menschen gestorben und der hat alles getan. So, jetzt musst du dich nur hinstellen und sagen, danke Herr, ich nehme dich dein vollbrachtes Werk an. Du hast alles aus Liebe getan, du hast das Gesetz gezeigt, ich muss mich nicht daran krampfhaft halten und mich verkrampfen. Besessen oder besitzen. Weißt du, besessen bist du, wenn du dich verkrampfst, etwas aus Krampf tust. So, ich muss beten. Die Geschwister wissen nicht, ich habe meine Gebetszeit jetzt. Ich habe jemanden mal gehabt, um 11 Uhr mittags, zur besten Tageszeit, da kniet er sich hin und sagt, ich habe meine Gebetszeit und bete bis 12 Uhr, bis zum Mittagessen. Ich habe gesagt, du sag mal, das ist die beste Zeit. Nachmittags kannst du beten. Weißt du, nachmittags kommt dein Biorhythmus runter. Aber vormittags, da wird was gemacht. Was du bis 10 Uhr gemacht hast, hast du gemacht. Meine Gebetszeit. In aller Liebe. Verkrampfung. Wahre Christen sind nicht verkrampft und nicht verkorkst. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Weißt du, das ist etwas Erfrischendes, etwas Erquickendes. Christentum ist etwas Erquickendes. Nicht etwas, ich muss jetzt. Hände falte, Pastor will beten. Das ist Erpressung. Und der Heilige Geist erpresst niemand, Jesus erpresst niemand und so weiter. Oder Augen schließen oder wir beten, mach mal so und so. Nein, du hast keinen Zwang. Und das ist das Schöne am Glauben, am Evangelium. Ich bin nicht gezwungen, etwas zu tun. Besessen oder besitzen. Aber das ist noch nicht mein Thema. Mein Thema ist mehr. Weißt du, dass die Menschen uns durch ihre ganzen blöden Gedanken und die sie verbreiten, versprühen, die ganzen Religionen, die ganzen Kulte und die ganzen Kirchen, weißt du, die bringen einen in so eine Bedrängnis. Du willst nicht aus der Reihe tanzen, du willst nicht auffallen, du willst normal sein. Aber was ist heute normal? Was ist heute normal? Ist das im Stehen beten normal, im Knien das Beten normal? Hände hoch, ist das Beten normal? Nur mal in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet, was ist normal? Der Teufel versucht uns Menschen in Bedrängnis zu bringen, damit wir in so ein Schema reinpassen. Aha, das sind die, die immer die Hände hochheben. Die kommen aus dem Krieg zurück. Weißt du, wenn du unter der Gnade bist, brauchst du all diese Gesetze nicht. Da kannst du die Hände in die Hosentasche stecken und kannst ganz frei stehen, so richtig amerikanisch, lässig. Weißt du, Leute verstehen nicht und sagen, der hat gar keine Ehrfurcht vor Gott. Aber was ist Ehrfurcht vor Gott? Verstehst? Stell Hände in die Taschen und so kannst du einfach beten und Gott loben und preisen. Aber der hat keine Ehrfurcht vor Gott. Weißt du, was Ehrfurcht vor Gott ist? Dass du Gott die Ehre gibst. Dass du Gott verherrlichst. Dass du Gott dein Bestes gibst. Verstehst? Ob du jetzt die Hände in der Tasche hast oder hinten auf dem Rücken oder wo du deine Hände hast, spielt keine Rolle. Keine Ehrfurcht vor Gott. Du siehst, wie gesetzlich die Menschen sind, schon in kleinen Dingen. Brauch gar nicht das Große nehmen. Ehrfurcht vor Gott ist, dass du Gott liebst über alles in der Welt. Das ist Ehrfurcht vor Gott. Dass du Gott dienst mit Seele, Geist und Leib. So, wenn Gott dein Leben regiert, dann brauchst du kein Gesetz. Augustinus hat einen ganz tollen Satz mal gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deine Nächsten wie dich selbst und dann kannst du machen, was du willst. Einfach. Und das ist, was Jesus sagte, das sind die Gesetze und die ganzen Gebote und Moses und die Propheten zusammengefasst. Das ist es, was Gott damals aufgeschrieben hat, was der liebe Moses zerklopft hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Da brauchst du nicht einen Katechismus und eine Konkordanz und irgendwelchen Kommentare. Wenn du Kind Gottes bist, du tust von Herzen und du liebst deinen Nächsten wie dich selbst. Weißt du, du spürst, ich möchte auch nicht auf der Straße sitzen bleiben und ich möchte auch nicht auf der Straße umkommen. Ich möchte dem Mann helfen. Und das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es auch so. Das ist, wie man Nächstenliebe ausübt. Was du nicht willst, das musst du auch den anderen nicht tun. Aber was du willst, dass die dir tun, tu es auch. Ganz einfach. Kinder Gottes leben in ganz anderen Systemen, in einer ganz anderen Welt. Und freiwillig, ohne Zwang, ohne ich muss. Wenn du unter der Gnade bist, wirst du nicht mehr gezwungen. Ich muss, dass du, nein, dass du so von Herzen gerne, mit Freude, mit Begeisterung, kannst gar nicht genug tun von dem Guten. Du nimmst freiwillig Jesus auf, du gibst freiwillig und du rundest nicht ab, sondern auf. Weißt du, was das bedeutet? Du bist großzügig. Das ist plötzlich, weißt du, im Gesetz, da wird sogar die Minze verzehnt. Verzehntet. Weißt du, die Juden, die haben alles genau verzehnt, abgewogen, wie viel Gramm. Das brauchst du gar nicht mehr. Das rundest auf, bist großzügig. Bist großzügig. Du dienst freiwillig Jesus und den anderen Menschen, bist demütig, kannst gar nicht klein genug sein vor Gott und den Menschen. Denn du willst gefallen, du willst demütig sein, du willst niemanden verletzen, du willst niemanden kränken. Das ist freiwillig. Aber wenn du, knie dich hin, beuge, gehst in die Knie. Wenn es in der Bibel heißt es, und alle Knie werden sich beugen und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist, das wird nicht mit Gewalt geschehen. Mit der Knute oder Maschinengewehr. Das wird aus Liebe geschehen, wo sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Die werden sehen, die werden erkennen, er ist der gestorben ist, er ist der auferstanden ist, er ist den Gott erhöht hat. Er ist der. Wir haben ein bisschen an den Falschen geglaubt. Und es wird aus Liebe, Jesus, mein Jesus, freiwillig. Du vergibst freiwillig. Niemand muss zwingt. Du musst also bitte, Geschwister, versöhnt euch bitte. Nein, das machst du freiwillig, weil du den Herrn von ganzem Herzen lieb hast und du möchtest mit allen Frieden haben, so viel es an dir liegt. Vieles kannst du nicht dafür, aber so viel es an dir liegt, kannst du mit Frieden stiften. Du siehst also, du kannst von Hass erfüllt sein, besessen sein, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder du kannst sagen, ich will meinen Frieden haben, der soll auch seinen Frieden haben. Wir möchten zusammen leben, wir werden eines Tages zusammen womöglich im Himmel nebeneinander sitzen. Puh, was machst du dann? Plötzlich hast du diesen komischen Kauz neben dir und das für alle Ewigkeit und nicht nur ab und zu mal. Also, Gott zwingt niemand. Gott zwingt niemand. Wer die Gnade einmal erlebt hat, der betet freiwillig. Der braucht keine Regeln, wie bete ich jetzt? Geschwister, ich will etwas sagen, wir sind nicht mehr unter dem Joch. Wir sind nicht mehr besessen. Und dass uns jemand kontrolliert, sondern wir haben es in der Hand. Wir sind Besitzende. Wir verwalten das Gebet und bestimmen, wie wir beten. Weißt du, da braucht man keine Formen und Vorschriften. Es ist interessant. Der fromme Saul von Tarsus, Juden sind ja Weltmeister im Beten, der hat ja viel gebetet und schon als Pharisäer von Pharisäern bestimmt hat er noch ein Zusatzgebet gesprochen. Aber zum ersten Mal in Damaskus, als er in der Dunkelheit, im Finsternis blind sitzt, dann heißt es, der Heilige Geist sagt, siehe, er betet. Guck mal, dieses Beten wurde von Gott wahrgenommen, alles andere war Geplappere. Siehe, er betet. Das hat der Himmel registriert, als er blind war. Manche müssen blind werden, damit sie anfangen zu beten. Und hier zum ersten Mal, siehe, er betet. Er ist nicht mehr besessen von der Religion, er muss beten. Nein, jetzt betet er freiwillig, aus Freude. Oh Jesus, wann finde ich dich? Wann kommt einer zu mir und legt mir die Hände auf? Wann sagt einer mir, was ich tun soll? Wie geht's mit mir weiter? Weißt du, plötzlich wird er fragen von sich aus. Siehe, er betet. Lieber Gott, schick den Menschen. Hilf, dass der liebe Bruder Ananias, vielleicht heißt das so, wusste ja gar nicht, dass er ganz schnell kommt, dass er nicht so lange mit seinem Gott hadert. Siehe, er betet. Weißt du, wer mit Gott sprechen will, braucht keinen Vormund und keinen Vorbeter und Vorsänger. Mir ist das an der Klagemauer passiert in Jerusalem. Ich stehe da und habe die Klagemauer angeguckt, habe nichts dabei gedacht. Dann plötzlich zieht mich ein Jude am Arm. Kannst du mit uns zusammen hier beten? Ich brauche 10 Leute zum Gebet, sonst kann ich nicht beten. Verstehst du? Guck mal, arme Menschen, die brauchen 10 Leute, damit sie beten können. Ich kann allein an der Mauer beten, wenn ich will und wenn ich Probleme habe. Ich brauche keine 10 Leute. Und im Christentum bei Jesus, wo 2 oder 3 eins werden, dann bekommen sie, was sie bitten. Also komm, bete mich. Und er zieht mich rein da in seine Ecke, wo der ein paar Leute schon zusammengetrommelt hat. Er hat nicht gefragt, was du bist. Verstehst du, komm, ich brauche 10 Leute, die mit mir beten. Oder damit ich beten kann. Oder damit er sein Gebet lesen kann überhaupt. Der hat ja gar nicht gebetet, er hat sein Gebet nur runtergelesen. Armer Mann, Paulus war blind und siehe, er betet. Gott bricht die religiösen Tabus, weil er die Menschen liebt und nicht die Religionen. Gott liebt die Menschen und nicht die Religionen. Die Menschen, die von diesen religiösen Systemen geknechtet, geknebelt, versklavt sind, die holt er raus. Siehe, er betet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gott will keine unmündigen Sklaven besitzen oder besessen. Weißt du, unmündige Sklaven, die nur dienen und tun alles und das Beste. Gott will Söhne und Töchter haben. Söhne und Töchter. So, wer nicht ein Besitzer ist, ist ein Besessener. Wer nicht die Freiheit der Kinder Gottes hat, der ist ein Mietling, ein Fremdling, der ist nicht selbstständig, ist nicht mündig. Ich denke nur, die 7 Söhne eines hohen Priesters, des Skephas, guck mal, die kommen. Die wissen mit dem Kopf, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Satan, fahr aus, im Namen Jesu, den Paulus predigt. Und dann kommen die Dämonen und sagen, ja wie bitte, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Ihr Leben stimmt nicht überein. Sie haben was Gutes erfasst, was Gutes begriffen, aber die Frucht ist nicht da. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Nachgesprochene Gebete haben keine Kraft. Im Namen Jesu, den Paulus predigt, den Matthäus predigt, oder was weiß ich, wer da predigt. Nein, hör doch auf mit diesem ganzen Blödsinn. Diese Gebete bringen nichts. sind nicht wahr. Die haben keine Kraft in sich und sie erreichen nichts. Plötzlich, wow, springt der Besessene und zerkratzt und sie laufen davon. Wir müssen selbst in der unsichtbaren Welt bekannt sein. Dort müssen wir ein Konto haben. Kredit, Power und was sonst noch. Die Gemeinde Jesu heißt vom Griechischen her Ekklesia, die Herausgerufene. Ekklesia. Und die Bürgerversammlung damals in Alt-Athen, das waren freie Bürger. Sklaven haben keinen Zutritt zu der freien Versammlung. Ekklesia, Herausgerufene. In der Natur draußen, wenn du geboren wirst, wirst du als Freier geboren. Jeder Mensch wird als Freier geboren, aber dann wird er gleich schon getauft, dann wird er gleich, kriegt er sein Etikett, dann wird er Deutscher, obwohl er vielleicht irgendwo anders geboren ist und vielleicht eine ganz andere Nationalität haben möchte. Er kriegt gleich ein Etikett. Wir sind frei, Geschwister von der Natur. Und deshalb kann die Natur sich draußen entfalten, aber unfreie Menschen können sich nicht entfalten. Menschen, die gefangen sind durch Vorurteile, Meinungen, Verwünschungen, Gebote, Verbote, Befehle. Wir müssen frei werden von diesem rabbinischen Joch damals. Weißt du, du hast ein Recht, dich zu entfalten. Was kannst du dafür, dass du als Frau zur Welt gekommen bist? Was kann ich dafür, dass ich als Mann zur Welt gekommen bin? Und so, und dann dankt der Jude, Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin. Aber Gott liebt die Frauen genauso, denn in der Gemeinde Jesu gibt es mehr Schwestern als Brüder. Ja, mehr. Das Reich Gottes wird durch Frauen gebaut. Wir sollen aufhören, von Zwängen zu leben. Das und das, weißt du, Vorschriften herauslesen, was der Apostel Paulus sagt, eine Frau darf das nicht und eine Frau darf das nicht, eine Frau darf nicht beten, eine Frau darf nicht das. Weißt du, da werden Leuten Gebote aufgesetzt und das haben die Moslems bis heute noch. Verstehst du? Dann müssen die dürfen nicht einmal Auto fahren in Saudi-Arabien. Unfreie Menschen. Wir leben nicht von Zwängen, du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht. Unser Schöpfer zwingt nicht zu uns, sondern die Schöpfung kann sich entfalten, erst wenn wir Freiheit haben, wenn wir Raum uns nehmen, Besitzer oder besessen sein. Gott erlaubte den Menschen von allen Bäumen zu essen, nur zwei Bäume. Sagte, das seid ihr noch nicht so weit, ihr seid noch nicht so reif, noch nicht mündig, ihr werdet es nicht verdauen können, ihr wird euch nicht schmecken. Verstehst du? Gott hatte gewusst, zwei Bäume, später werden sie wahrscheinlich essen. Wir lesen dann in der Offenbarung, vom Baum des Lebens werden wir essen und vom Baum der Erkenntnis. Und die Blätter werden dienen zur Genesung der Nationen und Heiden. Später ist es erlaubt, aber jetzt war es noch nicht so weit, weil noch Jesus nicht gekommen war und sich offenbart hatte. Jetzt seid ihr noch nicht volljährig, könnt nicht verdauen. Und jetzt braucht ihr es auch noch nicht. Ich werde nie vergessen, meine älteste Tochter, wir haben da Tabletten mal auf den Tisch ausgepackt, wir wollten sehen, was, und da lagen die rot und grün und blau und was weiß ich, wie die Tabletten da ausgesehen haben. Dann kommt sie her und sagt, nam, nam. Da haben wir gesagt, Kind, das ist jetzt nichts für dich. Aber wenn du krank bist, kriegst du nam, nam. Verstehst du, kriegst deine Bonbons. So, und so ist auch, finde ich, sind zwei Bäume im Garten Eden. Jetzt ist noch nicht so weit. Und das muss man verstehen, das seid ihr noch nicht volljährig, Adam und Eva. Noch nicht erwachsen. Das könnt ihr nicht verdauen. Gottes Angebot ist Freiheit. Auch hier könnt ihr von allen Bäumen essen, bloß von diesen beiden nicht. Und das ist, wie der Heilige Geist wirkt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt. Nicht alles bessert mich, nicht alles dient zu meinem Besten. Du kannst jetzt plötzlich, wenn du den Heiligen Geist hast und Jesus hast und ja die Liebe Gottes in deinem Herzen hast, da brauchst du keinen Tempel mehr, Gott anzubeten, da brauchst du keine Tieropfer mehr, da brauchst du keine Priester mehr. Du kannst an jeder Straßenkreuzung und jedem Busch, hinter jedem Baum beten, Gott loben und preisen, auf jedem Weg, wo du unterwegs bist, du kannst Gott einfach die Ehre geben. Ich finde es ganz toll, ganz natürlich sein. Und wie betet man? Weißt du, die Menschen hatten noch keine Religion, aber die wussten ganz genau, wie man betet. Denn sie haben Altäre gebaut, Kain und Abel. Die haben Altäre gebaut, die haben Gott angebetet. Und Abel hat seinen Altar gebaut und Kain hat auch seinen Altar gebaut. Und wir haben da eine Problematik. Und mein Gebet ist nicht erhört worden. Verstehst du? Deshalb bringt er seinen Bruder um. Weil es hat einen Grund gehabt, warum sein Gebet nicht erhört wurde. Und es hat immer einen Grund, warum Gott uns manchmal das Gebet nicht erhört. Wer hat es gemerkt, dass ein Gebet nicht erhört wurde? Wir haben da Bilder in der Kinderbibel und so weiter. Da geht beim Abel der Rauch nach oben und beim Kain geht der Rauch nach unten. Tiefdruck. Nein. Ein Gefühl. Mich hat er nicht gehört. Mich hat er nicht gesegnet. Und wo hat er Abel gesegnet? Steht auch nicht, dass er gesegnet hat. Aber der hat es anders angenommen. Der hat anders aufgefasst. Und sein Opfer ist bei Gott angekommen. Weißt du, wir müssen nicht immer gleich nach Gefühl gehen. Das ist auch Besessenheit, dass wir was fühlen müssen. Ich muss was fühlen. Der Herr ist da. Der Herr ist da, auch wenn du nichts fühlst. Und im Gegenteil, wenn du sogar Kälte spürst und Hass und Neid und Widerspruch spürst, ist der Herr wahrscheinlich bei dir näher, als du denkst. Er ist nämlich in dir drin. Der ist in dir drin. So. Ganz Gott ganz natürlich anbeten, ganz natürlich Gott vertrauen, wie ein Kind einem Vater, dann brauchst du keine Verkrampfung und Verrenkung und Verdrehung und so weiter, muss ich nicht verstellen. Weißt du, ganz echt sein, oh Gott, ich liebe dich. Toll, und dann pfeifst dein Liedchen. Weißt du, in der natürlichen Ordnung zu leben, das ist Freiheit der Kinder Gottes, in der natürlichen Ordnung. Gott verherrlichen mit dem, was ich habe, nicht mit dem, was ich nicht habe. Einfach die Natürlichkeit. Und die Natürlichkeit stört die religiösen Menschen, die Frommen. Ich denke nur an dieses Gebet vom Zöllner und dem Pharisäer. Gott, ich danke dir. Oh, Halleluja. Aber der riecht nach dem Schweinestall wahrscheinlich. Oder was weiß ich, nach Zigaretten. Oder Nikotin oder Alkohol. Weißt du, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da unten. Verstehst du? Sich über Menschen zu erheben, das ist Besessenheit. Ich bin besser. Aber wer ging gerechtfertigt vonstatten oder von dannen? Der Sünder, Gott sei mir Sünder gnädig. Da brauchst du keine langen Gebete und keine frommen Sprüche, Gott sei mir Sünder gnädig. Alles Unnatürliche ist Besessenheit und alles Natürliche ist Besitz. Das steht dir zu. Alles, was unnatürlich ist, alle Übertreibung. Gott schaut auf das Menschliche. Was ist menschlich? Was ist einfach? Was bist du? Die Ehrlichkeit. Weißt du, und gerade die Ehrlichkeit stört die Etablierten, die Pharisäer, die Frommen. Deine Ehrlichkeit. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als Silber und Gold. Ich liebe dich. Viele haben nur Vorgetäuschtes vorgemacht, dass sie versuchen, fromm zu sein, sind aber nicht fromm. Sie haben eine fromme Maske. Weißt du, in der Kirche, und das ist Besessenheit sein, eine fromme Maske, da sind sie religiös, aber sobald sie zu Hause sind, sind sie der reine Teufel. Und genau das ist, was Gott will. Gott will, dass wir am Sonntag und am Werktag Heilige sind und natürlich sind. Wenn ich ein Teufel bin, dann bin ich auch ein Teufel. Aber Gott will mich bekehren, will mich verändern. Und ich darf mich Stück für Stück verändern. Aber das ist Dämonie, religiös sein. Ich werde nie vergessen, ein orthodoxer Priester in Jerusalem, in der Grabeskirche. Weißt du, da muss man sich bücken, um da überhaupt reinzukommen. Und da ist ein altes Weiblein, der will auch den Herrn Jesus sehen, wo der gekreuzigt worden ist und so weiter. Und bückt sich, und die kann sich kaum bewegen und kommt gar nicht runter. Und dann gibt er der Frau so einen Klaps, die fliegt nach vorne und rutscht auf diesen Marmorboden weiter. Habe ich gesagt, um Himmels Willen, und das wollen fromme Menschen sein. Und das wollen Wärter, Aufseher sein von dieser Grabeskirche. In Jerusalem. Weißt du, ich kaufe den Leuten nichts mehr ab. Das sind alles Heuchler. Die tun so fromm. Redet wie ein Lamm, aber der Bibel sagt, ist wie ein Drache. Zerreißt und zerfrisst und dieses alte Weiblein, die kommt nicht runter, die wollen aber ihren Heiland sehen. Was weiß ich, woher die kamen. Besetzte Menschen, sie wollen nur kontrollieren. Der Nächste bitte, schneller, 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 schneller. Die behandeln nicht mehr die Leute als solches. Sie haben ihre gottgegebene Freiheit aufgegeben, die religiösen Typen da. Sie sind nicht mehr Originale, sind nur noch Kopien. Einer wie der andere, kannst angucken, verstehst, unter der Kutte, unter der Uniform, einer wie der andere. Du wirst zum Besitzer, wenn du dir das aneignest, was Gott dir gegeben hat, was Gott will, dass du hast. Aneignung will gelernt sein. Weißt du, die meisten Leute wissen nicht, wie eigne ich mir was an. Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst kopieren. Und dann gucken, wenn das bei dem gut ist, ist okay. Gott hat nichts, dass du jemanden kopierst und jemanden nachahmst. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, so wie ich Christi Nachahmer bin. Ist kein Verbrechen, wenn du jemanden kopierst. Aber du musst nur das Gute behalten. Alles andere kannst du durchlassen. Aneignung, wie macht man das? Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vater, gib mir mein Erbe. Du wirst bald sterben oder was weiß ich. Oder gib mir mein Erbe. Und der Vater hat nicht widersprochen. Der hat ihm das Erbe gegeben. Er sagt, Junge, wenn du es willst, soll es sein. Und dieser Sohn wollte das haben, was ihm zusteht. Gib mir mein Erbe. Viele Christen haben keine Ahnung, dieser Verlorene war gar nicht so verloren. Der war gar nicht so hinterm Mond und dumm. Der verlorene Sohn. Weißt du, wir müssen was anderes, das haben Menschen die Überschrift gegeben, der verlorene Sohn. Das hat nicht der Herr Jesus gesagt. Weißt du, wir müssen eigentlich diese Geschichte umschreiben, der liebende Vater. Der liebende Vater und nicht der verlorene Sohn. Beide Söhne waren verloren, wenn du so nimmst. Der liebende Vater. Der liebende Vater. Und der liebende Vater gibt ihm und sagt, gut, mein Junge. Aber dieser liebende Vater wartet auf ihn. Der wusste, der wird eines Tages pleite nach Hause kommen. Der wird nach Hause kommen. Und dann kommt der alte, ältere Bruder, der und so weiter. Und mir hast du nichts gegeben. Du siehst, wie eignet man sich was an? Und was sagt der liebe Vater? Der liebende Vater, Junge, das, was meines, ist auch deins. Du bist nicht nur hier, um die Pflicht zu erfüllen und brav zu sein und zu arbeiten und zu schuften. Eigne dir das an, was dir gehört. Das ist ja deins. Du eines Tages wirst du alles gehören. Das ganze Gut. Weißt du, er war treuer Bürger, dieser Ältere. Er war brav, anständiger Christ, würde ich sagen. Pflichtbewusster Mensch. Aber niemand wird glücklich und gesegnet ins Reich Gottes, wenn er pflichtbewusst ist. Wenn du dich nicht aneignen kannst, verhungerst du vor einem vollen Kühlschrank. Verhungerst vor vollem Kühlschrank. Weißt du, das System hat die Menschen so gebunden, ja, ich kann mir das ist Vaters gut. Mir hast du nicht einmal ein Böcklein gegeben. Was glaubst du, was der Vater gemacht hätte? Der hätte ihm gleich einen Ochsen gegeben. Gleich 10 Ochsen. Ja, stand ihm zu, das war ja sein. Was der andere kriegen konnte, kann er auch der andere kriegen. Aber ihr habt Furcht gehabt. Ihr habt mich nicht getraut. Und das ist das Problem. Viele Christen trauen sich nicht zu. Sie sind besessen vom Geist der Angst. Furcht. Weißt du, ich bin noch nicht so heilig. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so tief gegründet. Wer weiß, wie tief du sein musst. Gott weiß, wie deine Situation sein muss, wie du richtig stehen sollst. Deshalb überlass Gott alles. Und wenn du mal Appetit hast auf einen Bock, dann nimm einen Bock. Verstehst? So ein Hammel. Aber die sind so gebunden. Ich habe Furcht gehabt. Ich habe gedacht, ich darf das nicht. Aber der hat alles verludert und verlebt. Du siehst also, wer Besitzer war und wer ein Besetzter war. Man kann zu Hause sein, brav und anständig, pflichtbewusst, treu, liebevoll. Ich arbeite und schufte von morgens früh bis abends spät und man hat sich nichts gegönnt. Man hat sich nichts gegönnt. So viele Christen haben verlernt, das Heil zu genießen. Sich an der Erlösung zu freuen. Ach, ich bin heute so glücklich, heute stehe ich gar nicht auf. Weil der Tag ist so schön, so bequem, nichts drückt mich. Ich kann mich einfach ausruhen in Gott. Verstehst du? In Frieden Gottes. Und der andere, der macht und der hat's, und da kriegt der Ältere kriegt den Mund nicht mehr zu. Kannst du sehen, wie der hat die Welt kennengelernt. Der ist rumgekommen. Der hat so viel gesehen. Der kommt nach Hause, was er für eine Geschichte zu erzählen hat, wo er überall war. Und dann kommt er nach Hause und fragt, Vater, ich bin nicht wert, aber ich möchte Tagelöhner sein. Aber der Vater sagt, nein, du bist mein Sohn und du wirst auch richtig bezahlt bekommen. Mir hast du nichts gegeben, mir. Du siehst also, wie besessen der war, nur von der Arbeit. Die Arbeit kann einen besitzen. Er kann so einen kontrollieren, dass du nur noch die ganze Zeit an die Arbeit denkst. Und wir sind nicht da, um nur zu arbeiten. Wir sind nicht da, um nur zu sitzen. Wir sind nicht da, nur das zu tun, sondern wir sollen die Vielseitigkeit des Lebens erleben und erfahren. So, du arbeitest nicht umsonst, wenn du Gott dienst. Weißt du, Gott will keine Tagelöhner, das nur für einen Tag mal im Dienst und dann kannst du wieder weitergehen zum nächsten Bauern. Nein, du bist mein Sohn, du bleibst bei mir zu Hause und du kriegst den Mindestlohn. Den Mindestlohn. Bei Gott dient man nicht vergeblich, Gott entschädigt uns gut. Die Jünger Jesu fragten einmal den Herrn, wir haben alles aufgegeben. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie werde ich ein Besitzer? Nicht Besetzter, Besitzer. Wir haben alles aufgegeben. Was kriegen wir dafür? Was kriegen wir dafür? Und ich spreche Leute heute an, versuche anzusprechen, die das Richtige tun, die ihre Pflichten erfüllen, die treu zur Gemeinde gehen, die regelmäßig in den Gottesdienst da sind. Ich spreche zu solchen Leuten, die den Zehnten geben, treu den Zehnten geben. Und ja, ich krieg nichts. Was ist jetzt? Was passiert mit mir? Die das Reich Gottes unterstützen, die einladen, die missionieren. Und so weiter, sind keine Schwärme, keine Phantasten, sind ganz solide Christen, sie vertrauen Gott in kleinen wie in großen Dingen. Meine Bibel sagt in Malachi Kapitel 3, niemand dient Gott umsonst. Wenn du Gott dienst, du dienst Gott nicht umsonst. Du hast schwer gearbeitet, hast Opfer gebracht, sogar dein Leben in den Tod gegeben, hast viel Stress gehabt wegen deinem Glauben mit deinen Nachbarn und so weiter, die haben dich ständig kritisiert. Und du hast dich nicht ergeben. Du wirst besetzt, wenn du dich ergibst, wenn du kapitulierst, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Du musst immer hart bleiben, bis zum Schluss, wer da überwindet und festhält bis zum Schluss, der wird den Lohn bekommen. Du hast Schmach gelitten für Jesus, du hast für die Gerechtigkeit viele Spannungen ertragen, hast so viele Schwierigkeiten in Kauf genommen, du hast geliebt, dein Bestes gegeben, man hat dich ausgenutzt, sogar womöglich. Verstehst, was wird mir dafür? Das haben die Jünger gefragt. Du hast Gutes getan und nur Böses dann stattdessen geerntet. Du hast gegeben, gegeben, gegeben. Du hast dich aufgeopfert für Gott und Undank ist der Welt Lohn. Kennst du diesen Spruch? Hier in dieser Welt, in diesem System bleiben viele Fragen offen. Deshalb, ich möchte ganz, ganz kurz, nur diesen Punkt. Weißt du, Gott sagt zu Abraham, Abraham, ich bin dein großer Lohn. Ich bin deine große Belohnung. Abraham, ich bin dein Lohn. Was wird uns dafür? Weißt du, vielleicht kriegst du keinen Segen heute Abend und vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Und wer weiß, ob du diesen Segen überhaupt brauchst. Weißt du, aber Abraham hat Gott gedient, hat den 3 Engeln damals, die zu ihm kamen, auf dem Weg nach Sodom, Brot serviert, Wasser serviert und Fleisch serviert, hat Opfer gebracht und hat gesagt, Leute, fühlt euch hier wie zu Hause bei mir. Und er hat keinen Segen bekommen. Normal, das ist ungewöhnlich. Wenn du Gott dienst, kriegst du normalerweise, ich segne dich und so weiter. Aber das war gar nicht der Fall. Aber ein paar hundert Jahre später kommt ein Millionenvolk der Abrahamiten, der Nachkommen Abrahams. Und die werden 40 Jahre lang mit Manna versorgt, 40 Jahre mit Wasser versorgt, 40 Jahre mit Fleisch versorgt. Und ihnen ging es gut. Weißt du brauchst es nicht. Aber ich bin dein großer Lohn. Millionenfach ist Abraham entlohnt worden in seiner Nachkommenschaft. Millionen. Und bis heute ist der Segen Gottes da. Bis heute. Jesus sagt einmal, ich komme und mein Lohn kommt mit mir. Du kannst nur einmal eine Auszahlung haben. Verstehst du? Wenn du was verdient hast, du kannst nur einmal dein Geld kriegen. Nur einmal. So wie Lastenausgleich oder sonst was. Erbe. Nur einmal kriegst du deine Auszahlung. Entweder jetzt schon hier oder eins im Himmel. Überleg einmal, wo möchtest du lieber die Auszahlung haben? Hier könnt ihr gut gebrauchen. Verstehst du, lass uns ehrlich sein. Lass uns nüchtern sein, lass uns sachlich sein. Wir könnten hier vieles gebrauchen. Aber Gott gibt uns hier so viel, was wir brauchen und nicht gebrauchen könnten. Du kannst nur einmal im Leben belohnt werden. Aber ich sag dir eines, im Himmel bekommst du mehr für das, was du hier kriegen würdest. Wenn du hier 10 Euro kriegen würdest, würdest du dort Milliarden von Euro kriegen. Wenn du im Himmel belohnt wirst, dann wirst du ernten, steht in der Bibel einmal, ohne aufhören. 12-mal im Jahr, ohne aufhören. Das ist diese himmlische Belohnung. Deshalb sei nicht so verpicht, dass du hier belohnt wirst durch Anerkennung oder durch Lob oder durch Entschädigung für deinen Einsatz, für dein Opfer, für deine Gaben, was du tust. Jede irdische Belohnung ist zeitlich begrenzt. Ist vergänglich. Deine 100 Euro, die sind schnell vernascht. Verstehst? Was hast du denn davon? Verstehst? So schnell. Was ist heute? Was ganz so groß? Da kostet schon jede paar Klamotten, da was du kaufst, kostet schon bald mehr. So ist alles begrenzt, zeitlich vergänglich. Ist kein großer Gewinn, kein großer Erfolg. Deshalb heißt es, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Unvergänglich, wo kein Rost und keine Motten sind. Im Himmel sind diese Kleinigkeiten wertvoll. Die werden so gedehnt. Endlos, ohne Aufhören, unbezahlbar, lohnenswert. Deshalb, wir sollten nicht so verpicht sein. Ich muss jetzt was haben, besessen oder besitzen. Verstehst? Du solltest wissen, dass du drüben etwas besitzt. In der anderen Welt. Jeder irdische Gewinn ist begrenzt, vergänglich, flüchtig, kurzlebig, völlig, für die Ewigkeit völlig wertlos. Guck mal, ganz große Kirche aufbauen, muss ausziehen, zerfällt ist der Bau, muss ständig reparieren. Was glaubst du, wie man da drin hängt? Weißt du, Besitz verpflichtet. Besitz verpflichtet. Wenn du etwas besitzt, musst du immer ständig behandeln. Egal was, ob du ein Tierchen hast oder ein Auto hast oder ein Haus hast, Besitz verpflichtet. Aber wohl dir, wenn du Schätze drüben hast, die verpflichten dich hier jetzt nicht. Du weißt, ich habe drüben nach drüben gebracht, ich habe keine Belohnung hier bekommen. Und was wird uns dafür, haben die Apostel gefragt. Gar nicht wichtig. Wer hier auf Erden nur Gott dient, dem nützt dass der Glaube etwas, dass er Gott vertraut, dass er nicht mutlos wird, dass er nicht verzagt. Aber in der Ewigkeit, wenn er dort ankommt bei Gott, er ist ein Besitzer. Denk an den reichen Mann und den armen Lazarus. Der arme Lazarus, Hunde leckten seine Wunden, lebte von Brosamen, die von des Herrn Tisch fielen. Und als er drüben ankam, der saß vergnügt in Abrahams Schoß. Verstehst du? Geliebt. Kein Mangel und der andere leidet Pein. Das ist die Geschichte. Das ist die Wende. Wenn du Gott gibst und nichts mehr erwartest, tu so, als du in den Brunnen schmeißt. Verstehst? Du gibst es Gott. Du übergibst es Gott, die Sache. Du arbeitest und der sieht aus, alles umsonst. Aber was du für den Herrn tust, ist nicht umsonst. Aber sonst, äußerlich sieht es umsonst. Menschlich gesehen ist es umsonst. Nutzlose Zeitverschwendung und so weiter. Aber du brauchst keine Bestätigung von Menschen. Du weißt, ich habe es dem Herrn getan. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, von ganzen Kräften und alles, was in dir ist. Einfach, du liebst Gott aus Liebe zu Gott. Aus freien Stücken. Aus Begeisterung. So. Hör auf, für nutzlose Dinge da zu sein, dich mit nutzlosen Dingen zu beschäftigen. Das ist Besessenheit. Wenn du für nutzlose Dinge dich dahin gibst, deine Zeit verschwendest für belangloses, bürgerlichen Kleinkram. Für spießbürgerliche Sachen. Und weißt du, genau das ist der Trick Satans. So fängt Besessenheit an. Satan versucht dich so einzuspannen, dass du keine Zeit mehr für Gott hast. Den Fernsehfilm, das muss ich angucken, da muss ich reparieren, da muss ich das machen, wir müssen die Wohnung wieder neu streichen. Verstehst du? Und so geht's los. Weißt du, du wirst so beschäftigt. Tante Clara hat Geburtstag, Onkel sowieso muss man auch besuchen, bei dem war ich auch schon lange nicht mehr. Und so geht's fort. Der Teufel versteht dich, so abzulenken. Und dann so auf die Geschwister noch, weißt du, hast du den gesehen, was die für Ausschnitt hat oder Rücken frei oder was weiß ich, die kurze Hosen. In aller Liebe, bei der Hitze, verstehst du? Ich sag nichts dagegen. Aber weißt du, der Teufel versucht uns abzulenken auf das Äußere, aufs Menschliche, auf das Fleischliche. Der Teufel ist ein Trickser. Hast du es gesehen? Guck mal, die laufen barfuß. Ja, ich sag das ja nur, bei der Hitze. Aber du bist im Haus Gottes. Wenn ich zu Hause bin, weißt du, was das Erste, was ich zu Hause mache, wenn ich nach Hause komme? Ich ziehe meine Schuhe aus und meine Socken und ich laufe barfuß. Ich bin zu Hause. Bist du bei Gott zu Hause? Daheim? Verstehst du? Oder bist du noch immer in der Fremde? Kinder Gottes sollten frei sein und sich nicht vom Teufel ablenken zu lassen. Weißt du, das Wesentliche ist ausschlaggebend. Was ist heilsnotwendig? Ist es heilsnotwendig, dies und das und das und das und das? Heilsnotwendig ist Glaube an den Herrn Jesus Christus und so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Der Teufel will uns nur mit seinen Tricks vom Ziel abzulenken, dass wir so miteinander über irdische Dinge sprechen, über das Totenreich sprechen. Eigentlich interessiert mich das Totenreich überhaupt nicht. Mich interessiert der Himmel und sonst nichts. Die Hölle, weißt du, da sollte man über Dämonen. Mich interessiert der liebe Gott und nicht die Dämonen. Die nutzlosen Sachen, die musst du aussortieren, was unnötig ist, damit diese Dinge mich nicht besitzen und besessen. Nein, ja, besitzen, ja, so ist es. Und ich möchte dir einfach das sagen, tu das, was Gott dir aufs Herz legt. Und fang an, mit dem Herzen zu leben. Gib mir mein Erbe, hat der Junge gesagt. Fang an, mit dem Herzen zu leben. Und weißt du, das Herz sagt dir, was wichtig ist, was du brauchst. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, und er wird dir nicht geben, was dein Kopf sich wünscht, dein Bauch sich wünscht oder deine Füße sich wünschen, sondern er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und dein Herz wünscht dir ganz was anderes, glaub mir das. Der Kopf würde sagen, braucht $1,000. Oder neues Auto. Oder sonst was. Weißt du, der Kopf sagt materielle Dinge. Aber das Herz sagt, ich brauche Liebe. Ich brauche Geborgenheit. Ich brauche Frieden. Ich brauche Ruhe. Verstehst du? Das Herz sagt ganz was anderes. Und das ist, was die Menschen suchen sollten. Mit dem Herzen sollten sie anfangen zu suchen, die Dinge. Und dann wird alles andere von selbst kommen. Deshalb trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich will nur Menschen helfen, damit sie wieder geistlich werden, damit sie wieder stehen auf ihre Füße und damit sie das Richtige tun. Die Gnadenzeit läuft so schnell aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Zug fährt bald weg. Wer einsteigen kann, sollte sofort einsteigen. Bald wird dieser Pfiff kommen, das Signal, dass es weitergeht, die Tür geht zu. Wer nicht will, dass ihm der Zug vor der Nase wegfährt und dass er dann nachher blöd guckt und sagt, was ist, der ist mir weggefahren. Du hast jetzt die Chance einzusteigen. Du hast jetzt einzusteigen. Fang an, die Zeit zu nützen. Deine Lage ist sehr ernst, ernster als du denkst. Wir haben keine Zeit zu verlieren mit Unterhaltung. Auf der Welt brodelt's da und brodelt's da. Wir stehen vielleicht vor dem dritten Weltkrieg. Wer weiß es? Und das, was die Ukraine haben, das wird wahrscheinlich so das zweite Gaza sein. Also wird Dauerkrieg sein und wird gar keinen Frieden geben und so weiter. Die Völker brauchen sowas und manche werden betrogen, die merken nicht, dass sie betrogen werden. So, nur nebenbei. Unsere Lage ist sehr ernst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wer hat, dem wird's gegeben, heißt es in der Bibel. Und wer nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er noch hat. Und wird jemand anders gegeben. Und dann steht er blank da. Wer nicht hat, dem wird's weggenommen. Du bist jetzt gefordert, ernst zu machen. Besitzen oder dass du besetzt wirst. Entweder du hast es oder dir wird der Rest noch genommen, was du hast, wenn du nicht aufpasst. Deshalb halte, was du hast, steht in der Bibel. Halte deine Krone, deine Berufung, deine Erwählung. Die Lage ist ernst. Beschäftige dich mit nutzlosen Dingen, mit irdischen Gütern. Kämpf dich. Ich habe in Süddeutschland jemanden gehabt, die haben nur so ein Dreieck, so Parzelle. Aber weißt du, es war nicht einmal ein Gartenhaus konntest du auf diese Parzelle hinstellen. Aber die haben sich vor Gericht gestritten. Die Familie war so zerstritten wegen diesem Erbstück da, wegen diesem Dreieck. Da habe ich gesagt, komm, verschenk das oder vergiss das oder nein, das ist mein Erbe. So viele Leute streiten sich um irdische Sachen, die so vergänglich sind. Und am Schluss hat der Staat die Leute enteignet und am Bordstein gemacht, Straßenrand. Das war das Endergebnis. Weißt du, manche sind so geizig. Ich werde nie vergessen, als ich nach Stuttgart kam, das Erste, was ich gemacht habe, habe Opferbeutel mir angeschafft und dann Opferbeutel durchgehen, Kollektenbeutel durchgehen lassen. Dann kommt doch ein alter Schwabe und sagt, bei uns im Schwabenland, man hat Geld, man redet nicht von Geld. So, gut. Aber ich habe gesagt, es tut mir leid, ich muss Miete bezahlen, ich muss Heizung bezahlen und Strom bezahlen und so vieles andere mehr. Ich muss alles bezahlen. Also ich werde Kollekte sammeln. Wenn du nichts geben willst, lass es bleiben. Du musst ja nicht geben. Wir geben ja freiwillig. Und weißt du, was passiert ist? Der Mann ist gestorben, der blieb bis zum Schluss in der Gemeinde. Aber da nur noch Kollekte, ein bisschen was reingeschmissen. Aber er hat immer gejammert, wir würden nur fürs Geld predigen. Oder nur um des Geldes willen. Weißt du, ich bettle nicht. Das, was wir brauchen, das gibt uns der liebe Gott. So, das nur nebenbei. Und dann ist er gestorben und wir müssen bauen seine Schränke ab. Hinter dem Schrankwand waren 70.000 Deutschmark. Ich habe mich so erschreckt. Was soll ich machen? Habe ich dann zuerst mal den Staat übergeben. Das Sozialamt hat kassiert, verstehst du? Das war der Zehnte, den er unterschlagen hat. Das hätte er Gott geben sollen. Und das hat jetzt das Sozialamt kassiert. Was weiß ich, was sie damit gemacht haben. Deshalb hat niemand mehr gesehen und niemand mehr was gehört davon. Vorbei. Aber man hat Geld. Man nimmt Geld nicht mit. Siehst du, so geht es. So, die Lage ist sehr ernst. Der Teufel täuscht uns mit zeitlichen Genüssen, kleinen Lichtblicken, kleinen Fortschritten, so zeitlichen Erfolg. Aber das ist alles nur Bluff. Das ist so, die Wurst wird vor die Nase gehalten, damit du schneller läufst. Unser Leben ist auf die Vollendung angelegt. Wir sollen das Ziel vor Augen haben, dem Ziel nachjagen, ohne welche der Heiligung nachjagen, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Unsere Bestimmung ist anders als der restlichen Kreatur. Mit der Wiedergeburt haben wir ein anderes Ziel. Gott sprach zu den Menschen, macht euch die Erde untertan, füllt die Erde und so weiter, seid Verwalter dieser Erde. Eines Tages müsst ihr mir Rechenschaft ablegen, was hier unten passiert ist mit euch. Und du musst jetzt lernen als Kind Gottes, du bist jetzt wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und du stehst eines Tages vor Gott. Und du hast es. Wir sollten so sein in dieser Welt, als wir alles hätten und nichts haben. Weißt du, so mit diesem Widerspruch muss man leben. Euer ist alles und doch sind wir Fremdlinge und Gäste in dieser Welt. Mir gehört der Himmel. Das ist also das eine, das ist sicher. Der Mensch soll sich nicht täuschen und blenden lassen. Hier bleibe ich lange, ewig. Liebe Seele, und jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Und heute Nacht, sagt Jesus, wird man deine Seele von dir fordern. Der Mensch soll wissen, was er ist. Er soll wissen, was er hat, was er kann, was er darf, was er braucht. Das ist Besitz, wozu er berufen ist. Finde deinen Platz in deinem Leben. Du musst wissen, bist du ein Besitzer oder ein Besetzter? Werde ich gelebt oder lebe ich? Fühle ich meine Jahre mit Leben oder mein Leben mit Jahren? 90 Jahre. Aber was hast du erlebt? Nicht viel, vielleicht. Verstehst? Wir sollen unser Leben nicht mit Jahre füllen, sondern unser Jahre. Lieber kurz, aber mit Leben. Wie Jesus, 35 Jahre und dann hat er alles durchgemacht gehabt. Werden wir kontrolliert oder kontrollierst du dein Leben? Das ist Besitzer. Kontrollierst du dein Leben? Denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und wir werden auch nichts rausbringen. Wir haben nur uns selbst und unsere Seele. Und was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und dem Schaden an deiner Seele? Besitz oder besessen? Was ist mit deiner Seele? Das ist die große Frage. Hast du die Offenbarung von dir selbst, was du bist, was Gottes Plan für dein Leben ist? Was Gott für dich vorgesehen hat, gehst du seinen Weg? Oder müssen dich andere immer führen und sagen, komm, jetzt kniest dich hin, jetzt faltest die Hände, jetzt hebst die Hände hoch. Verstehst? Muss man dir alles vorschreiben oder weißt du von dir aus, was du jetzt gerade als nächstes tun solltest? Hast du Selbstorientierung oder müssen dir andere immer Orientierung sagen, da lang? Das ist Besitz oder Besessen sein. Hast du schon deine Identität gefunden? Satan versucht dir immer eine fremde Identität auszudrücken. Wir sind in dieser Welt, kannst nichts dagegen machen. Weißt du, aber du musst hier lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Ich denke nur an diese vier Jungs in Babylon, Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Und der Palastvorsteher, Daniel 1, Vers 6 und 7, und der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Der Teufel will dir einen Stempel aufdrücken. Du bist jetzt der Belsatzer, Daniel, dem Belgott geweiht. Nein, aber Daniel heißt, der Herr ist mein Richter. Verstehst du? Der Teufel möchte dir deine Identität nehmen. Und deshalb behalte deine Identität, sei ein Besitzer von deiner Identität. Oder dann der Hanania, Gott ist gnädig, Sadrach, nach dem Mondgott benannt. Verstehst du? Der Teufel versucht uns Dinge, heidnische Dinge aufzudrücken. Oder Michael, wer ist wie Gott oder was ist Gott? Mesach, Mondgott. Verstehst? Laut, der Teufel versucht dir heidnische, gottlose, dämonische Namen aufzudrücken. Da kommt natürlich mit Natur. Mond, Sonne, Stern. Nenne dich so, wie Gott dich nennt. Das ist dein Name. Und sei stolz auf deinen Namen. Ich bin Kind Gottes. Bin wiedergeboren. Bleibe ein Original. Bleibe dir selbst treu. Sei das, was Gott von dir wollte und lass dich nicht von Menschen verstümmeln. Das ist Besessenheit. Beschneiden. Weißt du, Menschen wollen dich immer so kurz halten. In vielen Dingen. Daniel blieb Daniel. Und die anderen Jungs blieben das, was sie waren. Sie haben sich nicht gebeugt, sie sind nicht niedergefallen vor dem Götzen Marduk, als der Nebukadnezar da sein Standbilder aufstellte. Und sie haben sich immer so genannt, wenn sie untereinander sprachen, wie sie wirklich waren. Daniel blieb bis zum Schluss das, was er war. Sie lehnten sogar die Speise des Königs ab. Sie haben gesagt, wir wollen nicht das sein und nicht das fressen und saufen, was die saufen. Auf Deutsch gesagt, wir wollen anders sein. Besitzen oder besetzt sein. Und hier fängt es schon in Kleinigkeiten, fängt es schon an, mit Essen und Trinken fängt es schon an, dass man Herr über sich selber ist. Sich selbst beherrscht. Wir wollen Wasser trinken und Gemüse essen. Aber kannst du diese Geschichte nachlesen? Daniel war nicht käuflich, auch nicht manipulierbar. Er blieb immer Daniel. So, was für einen Namen hast du bei Gott? In Offenbarung Kapitel 2, Vers 17 ist von der Gemeinde hier die Rede, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, der niemand kennt als der, der ihn empfängt. Benenn dich so, wie Gott dich nennt, wie Gott dich sieht, wie Gott dich haben will. Bleib das, was du bist. Und lass dir, weißt du, man kann dir Haus und Hof und alles nehmen, aber deinen Gott lass dir nicht nehmen. Weißt du, wenn man deinen Gott dir nimmt, bist du ein Besessener, ein Verkaufter, ein Verlorener. Lass dir deinen Herrgott nicht nehmen, deinen Heiland, deinen Jesus. Josef, der Herr war mit ihm, selbst in den schwierigsten Situationen, der hat seinen Gott mitgenommen ins Gefängnis. Du kannst deinen Gott ins Krankenhaus mitnehmen, am Arbeitsplatz. Du kannst deinen Gott mitnehmen, wo du auch immer hingehst. Weißt du, er verlor nie seine Fähigkeit zu träumen, dieser Josef. Er träumt im Gefängnis auch. Und als er nachher die Fragen kamen, weißt du, er hat seine Berufung nicht aufgegeben, zu träumen. Das, was Gott dir gegeben hat, deine Gabe, gebrauch diese Gabe, träum weiter. Er hat behalten, was Gott hatte, und er blieb das, was er war. Du solltest deine Berufung erkennen und dir das nicht nehmen lassen. Dämonen lauern nur darauf, dass du aufhörst zu träumen, dass du Leere in deinem Leben hast. Und der Teufel kommt immer, wenn du Leere hast, hungrig bist. Als der Teufel versuchte Jesus mit den Steinen, als es ihn hungerte. Bleibe bei deiner Berufung, deiner Bestimmung, das, was Gott dir gegeben hat. Geh nicht mit der Masse, hab Mut, auch manchmal allein zu stehen, auch im Gefängnis zu gehen. Auch im Gefängnis war Josef ein freier Mann. Mitläufer sind fremdgesteuerte Menschen, haben keine eigene Meinung, sind Besetzte. Das sind Mitläufer, die nur dabei sind. Wahre Gläubige, Römer 6, lies mal nach, sind keine Sklaven mehr. Sie sind der Welt gestorben, sie haben ihre Identität gefunden. Sie sind wiedergeboren. Sie besitzen Widerstandskraft, leben nach anderen Normen. Sie wissen, was sie gehört, was meines und was dein ist. Der Wiedergeborene ist wie ein Vogel, dem Flügel wachsen. Aber weißt du, nicht jeder Vogel, der Flügel hat, fliegt auch. Verstehst du? Denk an die Hühner, die nur im Stall, in der Massentierhaltung sich bewegen. Verstehst du? Die fliegen nicht, aber die haben Federn, sie haben Flügel. Deshalb, es reicht nicht aus, dass du nur Federn hast und Flügel hast. Du musst auch diese Flügel gebrauchen. Und so ein kleiner Spatz lernt fliegen. Wie, verstehst du, fällt aus dem Nest. Und genau so fängt auch das christliche Leben. Du findest deine Identität, wenn du, sobald du aus dem Nest rausfällst und die Katze kommt. Ja. Da fängst du an zu flattern. Und so weiter. Wir sollen von Knechte, Sklaven zu Söhne Gottes werden und unsere wahre Identität entdecken und wissen, das ist mein, das, was meinem Vater gehört, gehört auch mir. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Durch Jesus wirst du auf eine ganz andere Ebene gestellt. Deshalb hat er dich wiedergeboren, für sich selbst, damit du für Gott da bist, damit du von dem lebst, was Gott hat. Und du hast in dem Moment, wo du Christ geworden bist und dein Leben Jesus verschrieben hast, hast du kein Eigentum mehr. Du bist ein Eigentum Jesu Christi. Und er ist dein Eigentum. Verstehst du? Wir sind eins mit ihm. Und er will mit dir Geschichte machen und die Welt wieder zurück für seine Sache, sein Reich erobern. So ist dein Leben hat eine Bestimmung. Darum lass dein Leben weiter von Gott bestimmen und fang an, nach dem Plan Gottes zu leben. Als Besitzer, macht euch die Erde untertan. Das war der Urwunsch Gottes, Urtraum Gottes. Macht euch die Erde untertan. Es ist alles euer, aber ihr nehmt nichts mit. Es ist alles euer. Ihr nehmt nur euch selbst mit. Und das ist wahr. Egal, wo du hingehst, du nimmst dich nur selbst mit. Und lass dich nicht mehr weiter fremd bestimmen. Probier mal. Weißt du, die Schlange hat nicht gesagt, Eva, beiß zu. Nein, er hat nur schmackhaft gemacht. Der Teufel macht uns die Sünde, das Verderben schmackhaft. Aber er sagt nicht, das sollst du nehmen. Das kann er gar nicht. Dazu hat er kein Recht. Der Teufel hat kein Recht zu sagen, du sollst. Aber du hast ein Recht, den Teufel rauszuschweißen, dem Finger zu sagen, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Du hast ein Recht. Aber der hat kein Recht zu sagen, Eva, nimm von dem Baum was. Es macht klug, es macht weise, es macht Gott ähnlich. Aber der konnte nicht sagen, Eva, nimm's. Das ist Verführung und das sind Dämonen. Aber wenn du in dem Augenblick, wo du nicht mehr dein Herr bist und sobald du nicht aus erster Hand weißt, ich gehöre Gott, wird der Teufel dich zu Fall bringen. Adam hätte das nicht gemacht. Adam wäre nicht zum Baum gegangen, der hätte gesagt, ach komm, das hat Gott uns verboten. Weil er aus erster Hand, der wusste von Gott. Eva wusste es nur aus zweiter Hand. Deshalb gib dich nicht zufrieden, was du weißt aus zweiter Hand vom Pastor, von Bruder und Schwester, von der Gemeinde. Du musst aus erster Hand wissen, das ist der Wille Gottes für mein Leben. Das will der Herr für mich. Der Teufel wollte die Bestimmung immer des Menschen zerstören. Entweder solltest du gar nicht geboren werden, und wenn du schon da bist, solltest du abgetrieben oder wie der Moses hier ins Meer gesteckt werden, versauft werden. Weißt du, der Teufel will nicht, dass Menschen ihre Bestimmung erreichen, aber Gott wusste, dieser Knabe Moses hat eine Bestimmung. Also alle Jungs, die da geboren werden, der wusste nicht, welcher der Moses sein wird. Aber alle Jungs, die geboren werden, die müssen ersäuft werden. Weil der Teufel wusste, da kommt einer, der ist Messias, der ist ein Erlöser, der hat einen Auftrag. Und der Teufel will deinen Auftrag kaputt machen. Und fang an zu leben. Und zu dieser Geschichte von Moses, gib Gott, übergib Gott. Als Jochebed, die Mutter von Moses, das Kind dem Nil übergeben hat, hat sie sich zurückgezogen, hat gebetet und die Miriam hat aufgepasst. Weißt du, Miriam, ein Bild für den Heiligen Geist. Die hat aufgepasst, als die Prinzessin nachher zum Baden ging und sagte, du, ich weiß, eine Frau, die gerade Kind geboren hat und die Milch hat, also die könnte jetzt den Jungen ernähren. Und es war die richtige Mutter. Weißt du, wenn du Gott das abgibst, gib Gott dir zurück. Und zwar ganz anders. Da stehen zwei Wachen und sagen, weh, da kommt niemand rein, hier liegt ein Prinz. In Memphis. Hier liegt ein Prinz. Weißt du, die anderen Frauen haben alle Angst, aber hier wird ein Prinz behütet. Und die Jochebed wird noch dafür bezahlt, für das Stillen. Und die hat lang gestillt. Verstehst? Die hat nicht so schnell abgesetzt. Die hat lang gestillt, weil sie wusste, weißt du, wenn du Gott abgibst, bist du glücklich. Bist glücklich. Wenn du in deiner Bestimmung hineinkommst und spürst, das ist der Wille Gottes, das will Gott von mir. Und das tue ich mit Freuden. Und dann kannst du so richtig aufblühen. Eine Zeit des Aufatmens beginnt, aber du musst natürlich das Risiko, das Opfer aufbringen. Ich gebe es Gott ab. Nil, nimm das Kind jetzt, es ist dein Kind. Gott überlassen, Gott abgeben. Und da wirst du ein Besitzer. Und das ist so was Verrücktes. Weißt du, man wird ein göttlicher, geistlicher Besitzer, wenn man Gott weggibt, für Gott. Im Namen Gottes. Wenn man was aufgibt. Ich denke nur, ich bin gerade immer noch dabei bei meinem Philemon. Philemon, weißt du, der Junge läuft weg, dieser Onesimus, und dann zufällig treffen sich die beiden, Onesimus und Paulus, im Gefängnis, und der bekehrt sich, und jetzt will er zurück. Und jetzt schreibt er einem Philemon diesen Brief und sagt, lieber Bruder Philemon, dein Onesimus, der Sklave war, der von dir weggelaufen ist, den hast du verloren, hättest du sowieso auch verloren. Aber jetzt nimm ihn nicht mehr als Sklaven, sondern als Bruder auf. Der kriegt einen Bruder jetzt und nicht mehr einen Sklaven. Du siehst, und deshalb lerne, lieber Philemon, lerne loszulassen und du wirst einen Bruder bekommen, einen Diener, der bringt dir Lohn in der Ewigkeit. Das, was du selber nicht schaffst, schafft er für dich. Gib und es wird dir gegeben. Das ist Gottes Methode, Gottes Prinzip. Leider auch viele Gläubige sind Nichtbesitzende. Sie werden besetzt von allem möglichen Geld und Ruhm und Ehre. Gib dein Besitz, dein Geld, dein Einfluss, dein Wissen, dein Können, deine Arbeit. Gib Gott ab, deine Pläne. Gib mal Gott ab. Und dann kriegst du deine Pläne von Gott ausgearbeitet, noch mit Ergänzungen, Kommentare zurück. Stell dir vor, dann kannst du dich richtig entfalten. Jetzt habe ich einen Plan. Nicht nur einen weißen Zettel, einen richtigen Plan. Aber lass Gott deine Pläne machen. Sind wir Besitzende oder Besessene? Und das liegt sehr viel an uns, weil wir, wenn wir nicht loslassen, da hänge ich noch so dran, ist es schwierig loszulassen. Weißt du, wir gefallen uns in dieser Rolle. Lass los, Jochebed. Lass los, Philemon. Lass los, deinen Onesimus. Nur wer Gott gibt, vermehrt sein Leben. Der hört auf, ein Sklave zu sein, des Geldes oder was auch immer ist. Nur der, der aufgibt, verlängert sein Leben. Vergoldet sein Leben. Und ihm wird das Leben wiedergegeben, und zwar endlos. Er erntet ohne Aufhören. Wer Gott gibt, der bleibt weiter Besitzer, Eigentümer der Sache, Inhaber und Verwalter der ganzen Angelegenheit. Weißt du, das ist eine tolle Sache. Wenn du Gott gibst, Gott sagt, ich kann da unten nicht wirtschaften. Mal tu das, machst du hier in Berlin weiter für mich. Verstehst du? Gott lässt dann, überlässt es dir und mir. Aber ich habe es Gott abgegeben, Gott einheimgestellt. Jetzt mach du was, lieber Gott. Gib Gott deine Familie ab und du wirst deine Familie wiederbekommen. Aber wenn du an deine Familie hängst, wie eine Klette, die Familie wird dir noch genommen. Da hauen sie alle ab, wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber gib Gott die Familie und sag, lieber Gott, das ist jetzt deine Familie. Und ich hab die Kinder geboren, ich bin zwar die Gebärerin und ich bin der Erzeuger oder was auch immer. Und so weiter, ich übergebe es dir jetzt, lieber Gott. Und er fängt an, für deine Familie zu sorgen, für deine Kinder, für deine Enkelkinder, deine Urenkel. Wir müssen lernen zu begreifen, was bedeutet Opfer bringen. Opfer bringen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu Besitzern machst, zu Eigentümer. Und das ganze Land will ich euch geben, sagst du. Und nehmt ein das gute Land, nehmt ein das gute Land. Das ist dein Wunsch. Und wir sind jetzt unterwegs. Wir haben den Jordan überschritten und jetzt sind wir im gelobten Land. Und jetzt fängt das geistliche Leben an. Und jetzt merken wir, da gibt es noch so viele feste Städte einzunehmen. Da gibt es so viele Glaubensproben, Glaubensprüfungen. Aber Herr, du stehst uns zur Seite und wir sind nicht allein. Und so wie du mit dem Josua warst, so wirst du auch mit uns sein, wenn wir kämpfen und nicht aufgeben. Und selbst wenn wir Sonne und Mond aufhalten müssen, weil der Kampf noch nicht erledigt ist, du wirst uns weiter segnen und du wirst uns beistehen und du wirst für uns streiten. Sogar die Sterne werden für uns streiten. Lob und Dank, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns zu Besitzern gemacht hast. Euch, es ist der Wille des Vaters im Himmel, euch, du kleine Herde, sagt das Herr Jesus, das Reich zu geben. Ich danke dir. Du machst uns zu Erben deines Reiches. Halleluja. Halleluja, segne alle, die irgendwo entmutigt sind und verzweifelt sind und nicht weiter wissen, krank sind, bedrückt sind, bekümmert sind. Zeig ihnen den Weg. Geben ist der Schlüssel. Je mehr wir loslassen, je mehr wir hergeben, desto mehr kannst du tun, lieber Herr Jesus. Danke dir dafür. Amen.